ARD.
Hallo, ich bin Beate Rüsop und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Themenüberblick. Vor 75 Jahren wurde die NATO gegründet. Der Krieg in der Ukraine überschattet die Jubiläumsfeiern. Reform der Bundeswehr. Verteidigungsminister Pistorius stellt seine Pläne vor. Und nach dem israelischen Angriff auf Hilfsorganisationen, Leichen der Getöteten werden über Ägypten in ihre Heimatländer gebracht. Das sind einige unserer Themen heute am Donnerstag, den 4. April um 7 Uhr. Es war am 4. April 1949. In Washington unterzeichnen die USA und 11 weitere Staaten das Abkommen zur Gründung der NATO. Ihr Hauptziel? Gegenseitiger Beistand gegen mögliche Bedrohungen aus der damaligen Sowjetunion. Deutschland ist seit 1955 dabei. Heute gehören 32 Staaten aus Nordamerika und Europa dem Nordatlantischen Bündnis an. Genau seit 75 Jahren besteht also die NATO. Das wird gefeiert. Doch das Jubiläum ist überschattet vom Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Unsere Korrespondentin Helga Schmidt dazu aus Brüssel.
Die 75-Jahr-Feier beginnt mit einer Kranzniederlegung im NATO-Hauptquartier. Man wird der Soldaten gedenken, die im Einsatz für das Bündnis getötet wurden. Dann werden die neuen Mitgliedsländer in den Mittelpunkt gestellt, osteuropäische Länder vor allem, die wie Polen, Ungarn und Tschechien seit 1999 in mehreren Stufen der NATO beigetreten sind. Die ganze Zeremonie soll eine Botschaft in Richtung Moskau senden. Nicht die NATO hat sich nach Osten ausgebreitet, das ist der Kern der Botschaft, sondern die Osteuropäer wollten nach der Erfahrung unter der Sowjetherrschaft Sicherheit und die suchten sie in der westlichen Allianz. Wenn die Militärmusik dann unter den inzwischen 32 Flaggen der Mitgliedsländer abgespielt ist, wird man schnell zur aktuellen Tagesordnung übergehen. Dafür wird allein schon der Gast aus der Ukraine sorgen. Außenminister Kuleba hat gestern in einem dringenden Appell gefordert, der Westen solle alle in der Welt verfügbaren Patriot-Systeme in die Ukraine bringen, zur Abwehr gegen die zunehmenden russischen Luftangriffe.
Die derzeitige Bedrohung aus Russland hat auch die Bedeutung der NATO noch einmal deutlich erhöht. So sehen es auch viele deutsche Politiker. Christina Nagel hat in Berlin Stimmen zum NATO-Jubiläum eingeholt.
Die Bedeutung der NATO? Der außenpolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag, Jürgen Hart, muss nicht lange überlegen.
Ich bin jetzt 60 Jahre alt und seit ich denken kann, ist die NATO der Garant für Sicherheit und Frieden bei uns hier in Deutschland. Und die NATO war auch eine starke Stütze, als es um die deutsche Wiedervereinigung und die Überwindung der europäischen Teilung geht. Also es ist vielleicht das wirkmächtigste politische Bündnis gewesen, was ich in meinem Leben persönlich erlebt habe.
Wirkmächtig. Ja, da geht auch die Abgeordnete der Linken im Bundestag Katrin Vogler mit. Ihr fallen beim Stichwort NATO allerdings ganz andere Dinge ein.
Oh, spontan denke ich da an den NATO-Angriffskrieg gegen Jugoslawien 1998, 99, an gigantische Rüstungsausgaben und an ein unfassbar großes Arsenal an Atomwaffen.
Die linken Politikerin gehört mit zu den wenigen im Bundestag, die sich eine kritischere Auseinandersetzung mit der Allianz und ihrer Rolle damals wie heute wünschen, die angesichts des Jubiläums nicht in Feierlaune sind und statt Bekenntnissen zum Bündnis Forderungen stellen. Nach einem ganz anderen Ansatz in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Mehr Prävention, mehr Diplomatie. Nichts Militärisches.
Aber das klingt natürlich im Moment alles wie Zukunftsmusik. Trotzdem müssen wir da wieder hinkommen, dass das eine reale Option und keine Utopie ist.
In der Bevölkerung, da ist sich Katrin Vogler sicher, würde das gut ankommen. Dass gerade die Menschen in Deutschland Sehnsucht nach Frieden haben, sich viele schwer damit tun, dass plötzlich wieder viel Geld in Waffen investiert wird, all das kann die SPD-Europaabgeordnete Katharina Barley durchaus nachvollziehen.
Aber dass die NATO unserer Verteidigung dient und uns beschützt, das kann man wirklich, wenn man sich die aktuelle Lage mit kühlem Kopf betrachtet, wirklich nicht leugnen.
Nicht ohne Grund hätten Finnland und Schweden ihre Neutralität aufgegeben. Putins Angriff auf die Ukraine, seine Drohgebärden gegen die baltischen Staaten, gegen Polen, all dies zeige, wie dringend die NATO gebraucht werde, als Verteidigungsgemeinschaft, im besten Fall künftig auch mit einer stärkeren europäischen Säule.
Das ist schon länger offensichtlich, aber auch seit der Zeitenwende noch mal stärker auf dem Tapet.
Gerade hier ist aus Sicht des Unionspolitikers Jürgen Hart auch Deutschland mehr denn je gefragt. Nicht nur mit Blick auf die Einhaltung des verabredeten 2%-Ziels bei den Verteidigungsausgaben, sondern auch mit Blick auf mehr Führung und mehr militärisches Engagement. Zum Beispiel einer dauerhaften Stationierung deutscher Truppen im Ausland.
Ich gehe davon aus, dass zum Beispiel deutsche Soldaten in Litauen in den nächsten 5 Jahren aufwachsen werden, mehr deutsche Soldaten dort stationiert sind, dass Deutschland einen weiteren dauerhaften Beitrag zur Luftraumkontrolle im Baltikum ausführt.
Die Weichen dafür hat die Bundesregierung bereits gestellt. Man stehe, diese Botschaft ist Kanzler Olaf Scholz wichtig, füreinander ein, sei bereit, jeden Zentimeter NATO-Territoriums gemeinsam zu verteidigen. Denn ohne Sicherheit sei alles nichts.
Auch Deutschland will sich also mehr in der NATO engagieren. Dafür will die Bundesregierung erst einmal die eigene Verteidigungsfähigkeit stärken. Verteidigungsminister Pistorius stellt heute seine Pläne für eine Reform der Bundeswehr vor. Mit einer neuen Kommandostruktur soll sie militärisch handlungsfähiger werden. Oliver Neuroth aus Berlin berichtet.
Torben Arnold kennt das Innere der Bundeswehr bestens. Er ist Offizier, war auf Auslandseinsätzen im Kosovo und in Mali. Inzwischen forscht Arnold für die Stiftung Wissenschaft und Politik. Er ist davon überzeugt, wenn der Minister jetzt an die verkrusteten Strukturen der Bundeswehr herangeht, kann das die Truppe nach vorne bringen und wieder für mehr Motivation sorgen.
Die Zeitenwende, das Sondervermögen, das ist ja alles noch nicht so wirklich greifbar für die Soldaten. Viele Dinge wurden jetzt erst beauftragt, sind angelaufen, Verträge wurden geschlossen. Aber mit einer Strukturänderung wird jeder Soldat am eigenen Leib erfahren, dass sich jetzt nur etwas verändert, dass die gesamte Bundeswehr auf links gekrempelt wird.
Dass Verteidigungsminister Boris Pistorius im großen Stil umkrempeln will, hat er schon mehrmals klargemacht. Gleich nach seinem Amtsantritt Anfang 2023 hat er die komplizierten und teils undurchsichtigen Strukturen der Bundeswehr kritisiert. Viel zu viel sei über die Jahre liegen geblieben und verschleppt worden.
Früher hatten wir wenig Geld und viel Zeit und heute ist es umgekehrt.
Vor dem Hintergrund der verschärften Sicherheitslage weltweit und der Tatsache, dass die Bundeswehr ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro zur Verfügung hat. Im Herbst schließlich hat Pistorius die Strukturreform angekündigt und explizit gesagt, beim Umbau der Bundeswehr dürfe es keine Denkverbote geben.
Das heißt auch, dass existierende Organisationsentscheidungen und Bereiche sowie bestehende Kommandos hinterfragt werden dürfen oder sogar müssen.
Genau das soll auch passieren. In einem Entwurf, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, ist die Rede von einem einheitlichen operativen Führungskommando. Es könnte die bisherigen 2 Schaltstellen zusammenfassen, das territoriale Führungskommando für das Inland und das Einsatzführungskommando für Auslandseinsätze. Offizier Torben Arnold spricht von einem sinnvollen Schritt.
Für mich ist das Führung aus einer Hand. Ich finde die Idee grundsätzlich gut, weil man so eine zentrale Ansprechstelle hat.
Außerdem soll der Bereich Cyber-Informationsraum innerhalb der Bundeswehr mehr Bedeutung bekommen. Nach dem Entwurf steigt er zu einer Teilstreitkraft auf und steht dann auf einer Ebene mit dem Heer, der Marine und der Luftwaffe. So soll die Bundeswehr künftig besser auf Bedrohungen reagieren können, die aus dem Weltall oder durch hybride Angriffe entstehen. Grundsätzlich geht es bei der Strukturreform darum, die Bundeswehr wieder stärker auf die Landes- und Bündnisverteidigung auszurichten, weniger auf Auslandseinsätze. Torben Arnold sieht darin Parallelen zu der Bundeswehr, wie sie früher vor der Wiedervereinigung aufgestellt war.
In einigen Auszügen sehen wir, dass die Struktur vor 1990 jetzt wieder eingenommen wird, indem wir die Teilstreitkräfte etwas prominenter herausstellen. Nichtsdestotrotz wissen wir, dass das Kriegsbild sich verändert hat. Es kommt gerade eben darauf an, diese Kräfte gemeinsam auf dem Gefechtsfeld sinnvoll miteinander zu verbinden.
Wie viele Vorschläge aus dem Entwurfspapier Minister Pistorius tatsächlich übernimmt, ist noch unklar. Doch seine zentralen Forderungen sind bekannt: schlankere Hierarchien bei der Bundeswehr und dadurch schnellere Entscheidungen. Alles, was an konkreten Schritten in diese Richtung geht, dürfte gute Chancen haben, auch umgesetzt zu werden.
In der Ukraine sind die russischen Angriffe auch in der vergangenen Nacht weitergegangen. In der Stadt Kharkiv kamen dabei mehrere Menschen ums Leben. Zur aktuellen Lage Andrea Beer aus Kiew.
In der Nacht auf Donnerstag hat Russland die Stadt Kharkiv mit Shahed-Drohnen iranischer Bauart angegriffen. Dabei sind mindestens 5 Menschen getötet und 10 verletzt worden. Das erklärte der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Oleg Sinigubov. Unter anderem wurde ein mehrstöckiges Hochhaus getroffen. Moskau beschoss Charkiw mehrfach und zeitversetzt, weswegen Menschen ums Leben kamen, die anderen helfen wollten. Drei der Toten seien Fahrer des ukrainischen Katastrophendienstes, so der Bürgermeister von Charkiw, Ihor Terechow. Auch der Strom könne zeitweise ausfallen, warnte Bürgermeister Terechow die rund 1,3 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner in Charkiw. Seinen Angaben zufolge greift Russland zurzeit vor allem mit Drohnen und S-300-Raketen an, und zwar vom russischen Grenzgebiet Belgorod aus. Präsident Volodymyr Zelensky appellierte unterdessen erneut an die westlichen Partner der Ukraine, sein Land finanziell und militärisch mehr zu unterstützen. Wir müssen diesen Krieg gewinnen, so Zelensky, der im Frühsommer eine neue russische Offensive erwartet. Die Ukraine wisse, warum Russland weitere Soldaten rekrutiere, sagte der Präsident in seinem abendlichen Videostatement, ohne Einzelheiten zu nennen. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba führt diesbezüglich bilaterale Gespräche in Brüssel. Er nimmt dort an der Zeremonie teil, die an die Gründung der NATO vor 75 Jahren erinnert. Die Ukraine möchte in das Militärbündnis aufgenommen werden. Eine offizielle Einladung blieb bisher aus.
Frankreichs Verteidigungsminister Le Cornu hat gestern Abend zum ersten Mal seit 1,5 Jahren mit seinem russischen Gegenüber Shoigu telefoniert und über die Ukraine sowie den Terroranschlag in Moskau vom 22. März gesprochen. Le Cornu erklärte anschließend, sein Land habe keinerlei Informationen zu einer Verbindung zwischen dem Attentat und der Ukraine. Er rief Russland dazu auf, den islamistisch motivierten Anschlag nicht zu instrumentalisieren. Moskau beharrte darauf, es gebe Hinweise auf eine ukrainische Spur bei der Organisation der Terrorattacke, bei der 140 Menschen starben. Shoigu sagte, Kiew würde nichts tun ohne die Zustimmung westlicher Kuratoren. Man vertraue darauf, dass in diesem Fall nicht die französischen Geheimdienste dahinter steckten. Er warnte Frankreich davor, Truppen in die Ukraine zu entsenden. Damit werde sich Paris Probleme einhandeln. Noch ein Blick auf die Lage in Gaza. Nach dem Luftangriff auf eine Hilfsorganisation in Gaza haben die USA das Vorgehen der israelischen Armee noch einmal deutlich kritisiert. Man sei frustriert über den Vorfall, der den Höhepunkt ähnlicher Ereignisse markiere, sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates Kirby. Auch Präsident Biden habe seine Empörung darüber zum Ausdruck gebracht. Dennoch halten die USA in ihren Plänen fest, einen Hafen für Hilfslieferungen über den Seeweg nach Ägypten zu errichten. Israel hatte die Verantwortung für den Luftangriff auf einen Konvoi der Organisation World Central Kitchen eingeräumt. Es habe sich um ein Versehen der Armee gehandelt. 7 Mitarbeiter wurden getötet. 6 der Toten wurden inzwischen nach Ägypten gebracht. Dazu Udo Schmidt aus Kairo.
In einer langsam fahrenden Kolonne passierten die Fahrzeuge mit den 6 Leichen den Grenzübergang Rafah nach Ägypten. Al-Kahira News zeigt Bilder, auf denen zu sehen ist, dass viele Menschen an den Straßenrand laufen und den Konvoi beobachten, wie bei einem letzten Geleit. Die Leichen der aus Großbritannien, Polen, Australien, den USA sowie Kanada stammenden Helfer sollen in ihre Heimatländer überführt werden. In Kairo werden sie von Vertretern der jeweiligen Botschaften in Empfang genommen. Der 7. Tote, der palästinensische Fahrer der Hilfsorganisation World Central Kitchen, wurde dessen Familie in Gaza übergeben. Die Helfer waren am Dienstag bei einem Luftangriff der israelischen Armee getötet worden. Ihr Fahrzeug war beschossen worden, obwohl es mit dem Logo der Hilfsorganisation gekennzeichnet war. Die israelische Armee bezeichnete den Angriff inzwischen als schweren Fehler.
Auch im Land stößt Regierungschef Netanjahu immer mehr auf Kritik. Immer wieder gibt es Massenproteste aus der Bevölkerung. Verteidigungsminister Gantz hat nun zu Neuwahlen im September aufgerufen. Dies werde Israel international Unterstützung verschaffen und die Spaltung innerhalb der Gesellschaft verringern, sagte Gantz bei einer Pressekonferenz. Netanjahus konservative Likud-Partei lehnte den Vorstoß ab. Die Regierung werde so lange weitermachen, bis alle Kriegsziele erreicht seien, teilte die Partei mit. Eine vorgezogene Wahl würde zu einer Lähmung des Landes und zur Spaltung der Gesellschaft führen, sowie die Chance auf einen Deal zur Freilassung der Geiseln zunichte machen, hieß es. Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.